ARD.
Puh, Daniel, das war diesmal gar nicht so leicht, hier ins Studio reinzukommen, denn so voll war die Regie, also der Raum vor unserem Podcast-Studio, glaube ich, noch nie. So viele Kollegen und Familienmitglieder sind gekommen, denn alle wollten dabei sein, nicht wenn wir kommen, sondern wenn er kommt.
Ja, es war ein bisschen ein Auflauf wie bei Take That damals. Tazim Durgun ist heute bei uns, TikTok-Star und jetzt auch Buchautor. Hinter der Glasscheibe sind es viele Herzchenaugen. Star-Alarm bei Eat, Read, Sleep.
Eat, Read, Sleep.
Der Podcast, der das Lesen feiert. Ja, wir sind Daniel Kaiser.
Und Jan Ehlert. Und wir lesen wahnsinnig gern und sprechen wahnsinnig gerne miteinander über die Bücher. Und zwar tun wir das nicht abgehoben, sondern eben wie ganz normale Menschen, wie im Freundeskreis. Über Bestseller, über unsere Entdeckungen und über eure Empfehlungen.
Und dann mit der ganzen Bandbreite von Literatur. Also es gibt heute fast Nobelpreisträger, kommen wir später noch dazu. Krimis, Schmonzetten, Erschütterndes und Mitreißendes.
Heute haben wir also wieder einen schönen Eat, Read, Sleep Mix. Das macht ja unseren Podcast aus, diese Mischung. Wir haben einen abgefahrenen Bestseller, eine Graphic Novel mit persönlichen Kriegserinnerungen und eine Liebesgeschichte mit Hindernissen aus Afrika.
Und für den sinnlichen Literatur-Touch gibt es auch heute zum Start wieder etwas zu essen mit Buchbezug.
Die literarische Vorspeise.
Und ich ahne, wo du dieses Rezept her hast, Daniel.
Ja, aus dem Buch unseres Studiogastes, einen Salat aus dem Buch von Tazim. Er erzählt ja von seiner Kindheit, wie es hier ist, als kurdischer Jeside aufzuwachsen, von Schwierigkeiten in der Schule, seine Mutter, die kaum Deutsch spricht. Und dann war mal Herbstbazar in der Schule und seine Mama und er bringen diesen Bulgur-Salat mit.
Ja,
und
der, Vorsicht, pikant sein soll, so habe ich es in Erinnerung, ganz schön mutig hier, so einen Salat zu machen, der eigentlich ja von Tazims Mutter gemacht wird. Mal gucken, ob er dann auch so gut schmeckt.
Ich gehe aufs Ganze heute. Aber so viel Pikantes war im Rezept gar nicht dabei. Probieren wir mal. Also ist relativ einfach. Bulgur quellen lassen und das Rote kommt vom Tomatenmark und dazu kommen noch frische Sachen, so wie Petersilie und so.
Da war ja wirklich ein genaues Rezept in dem Buch. Hast du dich genau an dieses Rezept gehalten?
Ich habe mich exakt dran gehalten. Eine Zutat fehlt und ich bin gespannt, ob er diese fehlende Zutat nachher rausschmeckt.
Sehr erfrischend. Also das ist wirklich. Ja. Auf dem Schulbazar wird das ja eher etwas skeptisch angeschaut, erinnere ich mich. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Sommeressen. Also das jetzt zu so einem Grillfest oder eben ein Schulbazar, kann ich mir gut vorstellen.
So als Beilage. Super und ist auch wirklich wahnsinnig schnell gemacht. Also auf unserem Eat, Read, Sleep Frühlingsbazar, der Hammer. Er sagt ja auch im Buch, dass nur eine Mutter so skeptisch guckt und fragt so, was ist denn da drin, was ist denn da drin? Aber sie sind am Schluss dann mit leeren Tellern wieder nach Hause gegangen.
Wunderbar. Ich hätte es auch aufgegessen. Besser als so ein schwerer Nudelsalat mit Mayonnaise. Und auch lecker. Aber auch da hat dann mal dieses, da gab es auch mal diese schöne Werbung, dieses Wop-Wop-Gefühl, wo man hinterher denkt, man sinkt gleich im Boden ein. Das ist bei dem hier nicht so. Der schmeckt wirklich frisch und ein bisschen pikant ist er, glaube ich, doch.
Gut gestärkt, gehen wir ran an die Arbeit und heute ist einiges zu tun. Und was für einen Bestseller haben wir denn da gezogen?
Die Bestseller-Challenge.
Mal gucken, wie viel Würze jetzt da in unsere Diskussion reinkommt. Wir haben gelesen Wackelkontakt von Wolf Haas. Immerhin nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse war dieses Buch. Das eine doch sehr wichtige Lebensweisheit mit sich bringt. Lesen ist lebensgefährlich. Während nämlich ein Elektriker sich in der Küche um eine defekte Steckdose kümmert, die mit dem titelgebenden Wackelkontakt, sitzt Franz Escher, ein Trauerredner und ein Puzzlefanatiker im Wohnzimmer und liest ein Buch. Ein Mafia-Krimi, in dem der Kronzeuge Elio im Gefängnis sitzt und um sein Leben bangt, denn er hat einige hochrangige Mitglieder der lokalen Clans an die Staatsanwaltschaft verraten. Und jeden Moment rechnet er jetzt damit, dass ein bestochener Wärter ihn ermordet, dass ein anderer Anschlag auf ihn verübt wird, also Todesangst. Aber Elio stirbt nicht, stattdessen stirbt der Elektriker, denn Franz Escher ist so abgelenkt, dass er ganz automatisch bei einem Gang zur Tür die Sicherungen wieder einschaltet. Stromschlag, der Elektriker ist tot. Der Wackelkontakt scheint dann auf das Buch übergesprungen zu sein, denn irgendwann merkt Escher, dass auch Elio, der Mafia-Kronzeuge, ein Buch liest, in dem es um einen Menschen geht, der Franz Escher heißt, der ein Buch liest, in dem es um einen Menschen geht, der Elio heißt. Und so springt die Geschichte manchmal ziemlich übergangslos zwischen den beiden Erzählungen hin und her, sodass irgendwann niemand mehr weiß und ich manchmal auch nicht, was ist jetzt eigentlich die Geschichte und was ist die Erzählung. Also ein großes Verwirrspiel, in dem nicht zuletzt die Bilder des niederländischen Künstlers M.C. Escher Escher eine Rolle spielen, der nicht umsonst so heißt wie die Hauptfigur, denn M.C. Escher, das war der hat so merkwürdige Figuren und Skulpturen erschaffen, die unendlich aussahen, also eine Treppe, die immer weiter nach oben zu führen scheint beispielsweise. Und ein wenig so ist auch dieses Buch, skurril, witzig und ein Bestseller. Daniel, wie viel Irritationen hat es bei dir ausgelöst?
Herrlich viele Irritationen. Das Buch ist wirklich irre. Das hat richtig Spaß gemacht, dieses Hin und Her. Also Franz Escher, dieser nerdige Einzelgänger aus der Trauerredner-Szene. Allein diese Idee, der mit dem Wackelkontakt in der Steckdose, ein Typ, bei dem auch Kontakte mit Menschen am Wackeln sind. Also da kann ich so gut mit anderen. Und eben Elio, der Mafioso im Kronzeugenschutzprogramm auf dem Weg nach Deutschland, undercover in ständiger Angst aufzufliegen. Und dann eben dieses Hin und Her zwischen beiden Geschichten. Sie lesen voneinander, also ein Buch im Buch im Buch im Buch im Buch. Und das klingt abgefahren, avantgardistisch und verstiegen. Das ist aber vor allem rasant. Das ist witzig. Und ich habe auf Seite 15 in meinem E-Book habe ich noch ein großes Fragezeichen gemacht. Hä? Warum sind wir denn jetzt in der Gefängniszelle in Italien? Mit einem deutschen Junkie als Zellennachbarn. Und dann begreift man es aber ganz schnell. Und wie sich diese beiden Geschichten immer schnell, wie sie aufeinander zufahren und sich immer stärker annähern. Geografisch und zeitlich, bis dann auch Funken schlagen, ja, Elektrizität. Und das ist eben wie so ein Escher-Bild mit so Treppen, die ineinander verschlungen sind. Wenn man die Treppen genau verfolgt, sind sie unlogisch. Aber das ganze Bild, ja, sieht logisch aus. Also ich sag mal, bei diesem Buch wirklich, hätte ich 3 Daumen, ich würde sie alle nach oben recken. Ein ganz großer Lesespaß.
Ja, den Spaß habe ich genauso empfunden, weil es so übergangslos funktioniert. Sonst man hätte ja auch sagen können, 2 Geschichten, Kapitel 1, Franz Escher, Kapitel 2, Elio, so springt es hin und her. Nein, hier mitten in einem Kapitel sind wir manchmal nur für 3 Zeilen bei dem anderen und dann springt es wieder zurück. Irgendwann fangen auch andere Menschen an, dieses Buch zu lesen, weil es da eben rumliegt. Also auch ein tolles Bild, eine tolle Metapher über das Lesen, wie man da in andere Welten abtauchen kann, was Lesen alles möglich machen kann. Und es ist so schön umständlich teilweise auch alles beschrieben. Allein schon zu Beginn, wenn Franz Escher sich überlegt, du hast ihn als nerdig und etwas problematisch beschrieben, wie er denn jetzt die Tonanlage seiner Klingel einstellen soll, weil ja eigentlich der blaue Knopf, der große, doch dazu einlädt, dass man draufdrückt, aber der schaltet die Anlage stumm und deswegen schaltet er sie manchmal aus Versehen stumm und darüber macht er sich dann eine ganze Weile Gedanken. Das finde ich, ja, unglaublich witzig und auch diese Idee mit dem Junkie, dann kommt Elio nach Deutschland und hat eben Deutsch gelernt von jemandem, der, sagen wir mal, nicht Hochdeutsch spricht, sondern viele, viele Begriffe verwendet, die eher im Gangstermilieu zu verorten wären und damit trifft er dann auf seine Deutschlehrerin, die damit sehr entspannt umgeht, aber eben auch sehr irritiert, weil er kann ja Deutsch, aber warum hat er so etwas gelernt? Wie du sagst, auf eine herrliche Art unlogisch, aber man nimmt das alles hin, weil es ist ja eine Geschichte und es ist eine nicht ernst gemeinte Geschichte, die, ja, bis zum Schluss eigentlich, wirklich bis zum Schluss trägt.
Ja, witzig, mitreißend und funktioniert eben auch auf der Metaebene. Eben, du hast gesagt, diese wundervolle Liebeserklärung ans Lesen. Was das Lesen, was Bücher mit einem machen können, wie die eigene Geschichte in Büchern plötzlich auftaucht und man sie entdecken kann. Und dann auch auf so einer philosophischen Ebene gleichsam geht es ja um Zeit. Also Eschers Trauerreden, heißt es, klangen so, als habe der Tote das Leben noch vor sich. Also er drehte die Zeit um. Und sie sind auch an einer Stelle, sind sie in Pompeji und das Spooky sei, dass da in Pompeji alle gleichzeitig gestorben seien. Also das Gleichzeitige ist spooky. Darum geht es ja in dem Buch. Unsere Vorstellung von linearer Zeit auch ist aufgehoben. Und auch Elio mit seiner Deutschlehrerin, die sagt ihm, ach, die Vorzukunft, also du wirst gewesen sein, das brauchst du gar nicht. Also es ist ein Spiel mit der Zeit. Es funktioniert auf der Gaga, es funktioniert auf der Escher, es funktioniert auf der witzigen Ebene, aber es ist auch ein richtig gutes Buch zum Nachdenken.
Ja, und eins, was auch mit allen Klischees spielt, die Mafia-Klischees. Mafia ist schon total völlig falsch, weil es gibt natürlich einen 'Ndrangheta, es gibt die anderen. Auch das wird thematisiert. Dann mischen sich manchmal auch reale Ereignisse rein. Dieser Mafia-Mord von Duisburg beispielsweise, an den kann ich mich noch erinnern, dass das damals groß in den Nachrichten war, taucht hier plötzlich auf und wird verwoben mit Elios Geschichte, sodass sich da quasi noch so heimlich eine dritte Zeitebene, nämlich unsere Zeitebene, reinspielt, wo wir dann auch bei Pompeji sind. Also ein Buch, wo man auch ganz, ganz viel entdecken kann und wo man aber auch wirklich keine Angst davor haben muss, dass zu viel philosophische Gedanken drin sind, die einen rausbringen können. Man kann es auch ohne all diese Metaebenen lesen und wird sich trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut amüsieren.
Mit Freude an vielen, vielen Einzelheiten. Seine Puzzle- und seine Trauerräderfreundin da, die promovieren wollte über Be- und Enthauptungen in der Malerei von 1520 bis 1620. Und dann in einem Puzzle der Erschaffung Adams von Michelangelo, also wo der Finger Gottes und Adams sich berühren, da fehlt ausgerechnet dieses entscheidende Mittelteil. Und wie ein Ersatzteillieferant den Firmennamen Teile und Herrscher hat. Ich sag mal, das ist genau mein Humor. Und das hat mich an den Sounds und an die Ideen manchmal ein bisschen so von der Machart an Heinz Strunk erinnert, nur in richtig gut.
Also jetzt bin ich verblüfft, weil Heinz Strunk ja bei dir eher schlechter wegkommt.
Und das ist hier, so muss das klingen. Also das ist von der Form, muss man sagen, erstmal schon anspruchsvoll. Man muss da ein bisschen mitdenken beim Lesen, aber dann ist man drin in diesem verrückten Escher-Flow und hastet und läuft und sprintet über diese Escher-Treppen durch diesen Roman. Also ich kann mich gar nicht beruhigen, es ist wirklich herrlich.
Und Enthauptungen in der Kultur. Ein so großartiger Titel. Also, wir beide sind begeistert und auch in unserer Community waren die meisten Reaktionen sehr, sehr positiv. Elena beispielsweise sagt, wieder einmal spielt und zaubert Wolf Haas mit der Sprache, dass es eine wahre Freude ist. Sein neuester Geniestreich ist aber auch eine Wucht im Hinblick auf den Inhalt, das Spiel damit und die daraus resultierende Konstruktion. Und auch David sagt, ein großartiger Lesespaß.
Marion hat uns geschrieben, Wackelkontakt schreibt sie, habe ich gern gelesen. Ich hatte den Eindruck, der Autor hatte auch Spaß mit seinen Ideen für Verschachtelung und für Verknüpfung von Themen. Escher mit seiner Unvollkommenheit und Schlagfertigkeit hat mir gefallen, schreibt sie, während mir die Figur Nelly, also seine Puzzlefreundin, etwas suspekt blieb. Also wunderbar, also wirklich tolle Figuren, super Geschichten, Daumen hoch, also alle drei, alle vier.
Alle vier, alle fünf. Wackelkontakt von Wolf Haas hat 240 Seiten und ist im Hansa Verlag erschienen. Und Daniel, wie hältst du es denn eigentlich mit dem Puzzeln? Ist dir das auch suspekt oder?
Ja, das ist mir in der Tat suspekt und das ist genau mein Verdacht. Es fehlen Teile. Also wenn ich da so ein tausendteiliges Ding von mir habe, dann denke ich zuerst, also die Gefahr des Scheiterns ist einfach zu groß und ich bin einfach kein sehr geduldiger Mensch. Kannst du das?
Ich habe mal eins mitgebracht.
Nein!
Doch, für uns,
nein,
für die Sendung. Keine Angst, es hat keine tausend Teile, es hat nur
ein
99
Päckchen.
Teile. Der Reading Room, also der Lesesaal, das habe ich in meiner Buchhandlung gefunden. Das gibt es mittlerweile ganz viel. Es gibt auch so 3D-Puzzle von Lesesälen, die man mittlerweile in Buchhandlungen kaufen und machen kann. Das hier, guck mal, das sieht eigentlich ganz einfach aus. Man kann
mal her. Also es ist schon sehr kleinteilig. Das hat so etwas größere Streichholzschachtelgröße. Und oh, das sind aber sehr Jan, das ist also ein Geschenk aus dem Purgatorium. Das sind ja sehr kleine Puzzleteile.
Ja, man muss sich konzentrieren. Man fängt immer mit dem Rand an.
Das ist meine Stärke. Ja, meine Stärke. Man fängt mit dem Rand an. Aber 100 Teile hättest du mir jetzt so ein kleines zehnteiliges besorgt. Aber so 100 Teile muss ich jetzt nicht machen gerade, oder? Ich darf es mitnehmen.
Du darfst es mitnehmen als kleine Challenge. Probier es doch mal.
Ich versuch's mal. Ob meine Geduld und meine Konzentration für die 99 Teile reicht.
Minus eins, das ist eins runtergefallen. Nicht, dass nachher eins fehlt.
Wie in dem Buch von Vollfass. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Eins ist runtergefallen. Ich konnte ja eher andocken an diese Trauerredner-Geschichte. Das mache ich ja manchmal für Freunde, für Verwandte und für Bekannte, wenn da ein Trauerfall in der Familie ist. Und es ist in der Tat so, wie es da beschrieben wird. Das ist in der Tat, also unter jedem Dach ein Ach. In jeder Familie gibt es interessante Geschichten. Und die Herausforderung ist es, nicht nur irgendwie so einen oberflächlichen Empathiebrei und Textbausteine über alle auszugießen. Und für mich war mal ein Erweckungsmoment, weil als mein Onkel starb, tatsächlich ein ganz schlechter Trauerredner am Start war. Der hat erkennbar nur Textbausteine aneinander gefügt und den Namen meines Onkels untergebracht. Und das war so unbefriedigend und auf keine Art und Weise tröstlich. Also das ist ein ganz verantwortungsvoller Job, den Trauerredner da haben.
Ja, und spätestens, wenn man das weiß, wird einem Nelly noch etwas suspekter, die Figur. Grüße an Marion, das kann ich sehr gut verstehen. So, das war ja schon mal ein ganz vielversprechender Start für die Masse hinter der Scheibe. Ne?
Und ich hoffe, es geht jetzt auch gut weiter. Ich habe etwas anderes mitgebracht, etwas völlig anderes, eine Graphic Novel. Und die, muss ich sagen, die hat mich wirklich sehr berührt. Stell dir vor, so heißt sie, und sie erzählt wahre Geschichten aus der Nachkriegszeit anhand von Dingen. Ein Pastor aus Wesel, Werner Abresch, der war eines Tages, also wahre Geschichte, war auf Trauerbesuch bei einer älteren Dame. Und sie muss ins Altenheim und muss sich verkleinern. Und im Schrank sieht der Pastor da so zwei Vasen. Die sehen aber komisch aus. Die sind nämlich aus alten Artilleriehülsen gefertigt. Also Kriegsschrott mit neuer Bedeutung. Und der Pastor macht sich auf die Suche und findet auf Flohmärkten, auf Bauernhöfen, nach Zeitungsanzeigen, alle diese Dinge. Und die nächsten Generationen, also die von heute auch, die wissen gar nicht mehr recht, was mit diesen alten Sachen anzufangen, die mal eine wichtige Bedeutung hatten. Ein Topf aus Flugzeugresten, Kleider, die aus Fahnen genäht worden in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und der Pastor macht eine Ausstellung und die gehört mittlerweile zum Haus der Geschichte in Nordrhein-Westfalen. Und manchmal waren es Spielzeuge der Mutter oder der Großmutter aus der Nachkriegszeit. Und die Graphic Novel erzählt von der Suche nach diesen Stücken, wie Pastor Abresch tatsächlich mal in der Sendung mit der Maus war mit seiner Suche. Und er erzählt die Geschichten einiger dieser Erinnerungsstücke, wie sie nach dem Krieg aus den Decken, eben aus alten Fahnen, Kleider genäht haben, aus Artilleriehülsen Vasen gemacht haben. Und da waren mehrere Comiczeichner beteiligt. Und jede Geschichte ist in einem anderen Comic-Stil gezeichnet. Und besonders berührt hat mich die Geschichte von dem Brautkleid aus Fallschirmseide. Das ist eine ganz traurige und dann doch tröstliche, verschlungene Familiengeschichte aus dem Krieg. Oder das Hamsterfahrrad, wie auf diesem Rad die Jungs zum Kartoffelklau gefahren sind. Oder ein Bandoneon eines Orchestermusikers, der verfolgt wurde, weil er Zeuge Jehovas war. Und jede Geschichte, wie gesagt, von einem anderen Zeichner, einem anderen Stil. Und es ist auch eben die Geschichte des Sammelns und des Nicht-Vergessen-Wollens und über die Not, die Krieg verursacht. Und das fand ich so rührend und da musste ich auch punktuell ein bisschen weinen, weil das natürlich auch die Geschichte meiner Familie miterzählt. Meine Eltern und ihre Familien, die auch mit nichts kamen, aus Ostpreußen, aus Pommern, in Baracken haben sie gelebt. Und dieses Provisorische und die Früchte der Not sozusagen, die leuchten in diesem Buch, in dieser Graphic Novel, wunderbar erzählt auf, fand ich.
Also mir gefiel auch die Geschichte des Fallschirmseidenkleides mit Abstand am besten, muss ich sagen. Und ich war vor kurzem in Neustadt am Rübenberger im Heimatmuseum, da ist genauso ein Kleid zu sehen. Und das hatte ich sofort vor Augen. Vielen Dank an den Herrn, der mir da diese wunderbare Führung gegeben hat. Und ich dachte, was für eine schöne Idee zu gucken, was ist denn aus diesen Gegenständen geworden. Da gab es auch einen Weihnachtsbaum aus Patronenhülsen, an den ich mich ganz lebhaft erinnere. Und als dann diese Geschichte aufgemacht wurde mit den Kerzenhaltern aus Patronenhülsen, da dachte ich, es geht um so etwas. Es geht um Dinge, die quasi aus der Not heraus neu gebaut wurden im Krieg, wie eben auch dieses Kleid. Und dann war ich ein bisschen irritiert, weil dieses Konzept, so wie ich es verstanden hatte, nicht ganz durchgezogen wird. Mhm. Es löst sich dann doch ein bisschen. Die erste Geschichte ist ganz klar auch mit einer persönlichen Geschichte verbunden, die bis in die Jetztzeit führt. Die Geschichte mit dem Kartoffelacker und dem Fahrrad hängt so ein bisschen in der Luft. Die ist natürlich auch eine starke Geschichte, aber das Fahrrad wird für mich nicht so greifbar, welche Rolle es jetzt wirklich für diese Person gespielt hat. Und spätestens beim Bandoneon, fand ich, war da doch ein kleiner Riss, weil die Geschichte, auch wie sie gezeichnet ist, als Schwarz-Weiß-Film quasi, die Geschichte von Willi Hild, einem Zeugen Jehovas, du hast es gesagt, der an seinem Glauben festhält und deswegen im KZ landet und gefoltert wird, grauenhaft. Aber das Bandoneon spielt in dieser Geschichte fast keine Rolle. Es ist von einer Ziehharmonika die Rede. Aber ich hätte mir gewünscht oder hatte gehofft, dass die Geschichten noch stärker wirklich an diesen Gegenständen
festhängen. Aber die sind doch an den Dingen erzählt. An dem Fahrrad, das für den Kartoffelklau ganz wichtig ist. Es sind nicht alles umfunktionierte Dinge, aber Dinge, die von der Nachkriegszeit und von der Kriegszeit und von der Not erzählen. Und Pars pro Toto stehen für Lebensgeschichten. Und das fand ich schon in allen Geschichten, auch wenn sie eben facettenreich sind und in ihren Rollen facettenreich sind, wunderbar aufgefangen und erzählt sind.
Also ich verstehe, ich meine, Geschichten über Kriegsschicksale sind immer Geschichten, die berührend sind. Eigentlich fast immer. Und das funktioniert hier natürlich auch. Das sind alle für sich gesehen mit Abstufung über alles berührende Geschichten, die erzählt werden, die etwas über die damalige Zeit erzählen. Aber ich habe mich in dieses Konzept so sehr verliebt, dass es eigentlich wirklich wie bei dem Fallschirmseidekleid anhand von Dingen erzählt wird. Und die Dinge rücken dann doch spätestens beim Bandoneon sehr, sehr in den Hintergrund. Das hat einen minimalen Cameo-Auftritt einmal, dieses Bandoneon als Ziehharmonika. und es wird eine andere Geschichte erzählt.
Da war die Geschichte stark.
Aber es bricht mit dieser besonderen Idee, die mir von diesem Buch eigentlich verkauft wurde. Das schmälert nicht die Stärke der Geschichte, aber es hat bei mir zu dieser Irritation geführt, weil ich dachte, da kommt doch eigentlich was anderes. Und das hätte es für mich, glaube ich, noch stärker gemacht. Dieses greifbar werdende, dieses, da ist wirklich dieses Ding ist so in die Familie gekommen und wird im besten Fall wie bei dem Ballonseidekleid weitergeführt. Das war so ein kleiner Wermutstropfen, den ich dabei hatte.
Ansonsten Wermutstropfen, also eine kleine Irritation. Also finde ich ja schon, also Wermutstropfen klingt ja schon. Das heißt, dann bist du ja mit so einer Voreinstellung in dieses Buch
gegangen. Einer Vorfreude. Ja, schon. Und die wurde dann nicht eingelöst. Gerade
also diesen Wermutstropfen hatte ich überhaupt nicht. Es ist auch, finde ich, in den Zeichnungen. Es ist ja eine Graphic Novel, wahnsinnig berührend und auch eben in der Unterschiedlichkeit toll gezeichnet.
Ja, die Unterschiedlichkeit gefiel mir sehr. Wie gesagt, einmal dieses Stummfilmmäßige dann mit dem Topf, wo sich ja quasi die Gedanken plötzlich in dem Topf dann spiegeln. Das war wirklich gut gemacht. Und auch die Geschichte dieses Pastors Werner Abresch, das ist ja der Vater eines NDR-Kollegen von uns, von Philipp Abresch, der auch ein Nachwort geschrieben hat. Diese Geschichte, wie der Vater selbst dann erst sammelt, die Erinnerung bewahren will und dann langsam in die Demenz abgleitet, selbst die Erinnerung verliert, die finde ich sehr bewegend geschrieben. Jede Geschichte für sich berührend, als Gesamtkonzept würde ich sagen, Abzüge, kleine Abzüge in der B-Note.
Stell dir vor, heißt das Buch, Comics über die Nachkriegszeit mit Comiczeichnern wie Tobi Dahmen und anderen. Es ist im Avant Verlag erschienen, hat 184 Seiten und kostet 26 Euro.
Ich habe ein Buch mitgebracht, in dem es auch um Kriegserinnerungen geht, aber um einen ganz anderen Krieg, nämlich den Krieg gegen die Boko Haram in Nigeria. Das ist ja die islamistische Terrororganisation, die seit vielen, vielen Jahren schon im Norden des Landes Dörfer überfällt, Menschen ermordet, Kinder entführt, also ganz große Schrecken und Terror verbreitet. Das Buch beginnt aber ganz woanders, nämlich beim Maler Yarima Lalo, der am Bahnhof steht und das erste Mal einen Zug sieht, überhaupt das erste Mal einen Zug, der in diese Station von Abuja einfährt und dem da etwas ganz Erschreckendes geschieht. Er sieht nämlich plötzlich deutlich vor sich, wie er in einem Zug ermordet wurde, was ja eigentlich nicht sein kann. Er steht ja vor diesem Zug. Die Bilder in seinem Kopf sind aber so lebhaft, dass er sie in Bilder auf der Leinwand verwandeln muss und dabei schleicht sich auf alle der Bilder eine geheimnisvolle Gestalt, ein kleines Mädchen, das einen Wagen schiebt. Und das Yarima Lalo eines Tages plötzlich in der Straße vor seinem Atelier in echt sieht. Also ganz irritierende Erfahrung. Einer der wenigen Menschen, denen er von diesen Erfahrungen erzählen kann, das ist Aziza, eine Frau, die er am Bahnhof getroffen hat. Ihr Mann ist im Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram verschollen und sie kämpft jetzt darum, sich und ihre Tochter Mina irgendwie durchs Leben zu bringen. Finanziell würde sie es schaffen, aber die Familie ihres Vaters sagt, Mina soll doch bitte zur Großmutter ziehen, die braucht dringend Gesellschaft. Aziza und Lalo freunden sich an und sie erfährt auch von seinen Visionen und lernt dann Aziza auf einer Hochzeitsfeier plötzlich eine Frau kennen, die sich auch an die Ermordung Lalos zu erinnern scheint. Eine alte Dame, die damals mit ihm im Zug gesessen hat, als seine Geliebte. Also viel Irritierendes, gemeinsam machen sich die beiden dann auf, um diese Rätsel zu lösen und stoßen dabei auf viele Rätsel aus der Vergangenheit, auch aus Azizas Vergangenheit und nicht zuletzt aus der Geschichte Nigerias und Kenias. Es geht in diesem Roman um ganz viel, es geht um den ewigen Zyklus des Lebens, um Wiedergeburt, um Unsterblichkeit, aber auch um die Frage, was Kunst eigentlich einfangen kann, was Kunst uns sagen kann, was Nicht-Künstlern möglicherweise verwehrt bleibt. Und dafür hat der Autor Abubakar Adam Ibrahim, finde ich, wunderschöne Bilder gefunden. In der Mitte eines vielbefahrenen Kreisels, um den Autos sonst fahren in der Großstadt, bleibt plötzlich die Zeit stehen und ganz viele Glühwürmchen werden aus kleinen Behältern in den Himmel entlassen. Und das zeigt auch die Einteilung dieses Romans. 7 Kapitel, jede nach einer Farbe des Regenbogens benannt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das mag jetzt alles sehr künstlerisch, sehr avantgardistisch klingen. Es ist relativ konventionell erzählt. Es springt zwischen vielen Zeitebenen hin und her, aber doch im Großen und Ganzen chronologisch reisen wir durch Nigeria mit den beiden zusammen. Ich habe mich ein bisschen verliebt in dieses Buch. Du guckst etwas skeptisch.
Ich mochte es auch ganz gern. Vor allen Dingen auch den Einblick in die für mich fremde nigerianische Gesellschaft. Ist ja auch eine Liebesgeschichte mit Aziza, mit der alleinerziehenden Frau, die den Job bei einer Bank aufgibt und so ein Henna-Tattoo-Studio eröffnet, um sich durchzuschlagen und die von der Familie gezwungen werden soll, die Tochter abzugeben. Ja, die, also die Familie des Mannes will sie zwingen. Also wie Familie und Tradition Menschen auch existenziell einengen können. Und wie er dann aufbricht, seine früheren Tode zu ergründen und auch diese Visionen seiner früheren Tode. Das ist interessant erzählt. Also man muss schon auch ein bisschen Lust haben auf das Surreale, auf das sehr Poetische, das Kind mit der Verbindung zur Geisterwelt und die Glühwürmchen als die Geister der im Krieg getöteten Kinder und so. Also das ist schon sehr, sehr, sehr poetisch. Wenn man das mag, dann finde ich, dann ist es ein richtig gutes Buch. Es war ein Ticken außerhalb meiner Komfortzone.
Das ist ja das, was auch immer schön ist, dass wir versuchen, auch diese Komfortzone mal zu verlassen. Insofern bin ich mit einem, es gefiel mir ganz gut, schon ganz glücklich. Es gibt aber, klar, diese Geisterwelt spielt eine wichtige Rolle, die auch ein bisschen über die Mythen und Glauben der ursprünglichen Stämme in Nigeria, glaube ich, mitbegründet wird. Es gibt dann aber auch so schöne Anekdoten aus der Geschichte, zum Beispiel über das Rennpferd, das legendäre mythische Rennpferd Dan Filingi oder wie immer man es ausspricht, das nie im Leben ein Rennen verloren hat, das angeblich jede Nacht davon träumte, wie es das nächste Rennen gewinnen wird. Das soll es wirklich gegeben haben, so ganz genau weiß man es nicht. Und dem begegnen sie dann. Und wie das da auch beschrieben ist auf dieser Rennbahn. Die Rennbahn, ständig flüsterten wir uns etwas ins Ohr und lachten, während die Hufe über die Ziellinie donnerten. Nur einmal hörten wir auf, weil wir den legendären Dan Filingi laufen sehen wollten. Ein prachtvolles Pferd, angeblich das schnellste Pferd, das es jemals gegeben hat, wie es dahin trabte, die Arroganz, mit der es die anderen Pferde vorbeiziehen ließ, bloß um sie später im vollen Galopp zu überholen. Also ich bin voll dabei, ich sehe diese Pferde vor mir. Und das ist diese schöne Mischung, dass es viel Mystisches gibt, aber dann auch ganz viel Lebensnahes. Du hast ein paar Szenen beschrieben aus der Gesellschaft, aus der Geschichte, was dann immer wieder das Ganze auch auflockert und so ein bisschen noch mehr Drive reinbringt.
Abu Bakar Adam Ibrahim, Zeit der Glühwürmchen, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Urban, im Residenzverlag erschienen. Das Buch hat 400 Seiten und kostet 28 Euro. Ja, und vom Surrealen manchmal jetzt wirklich zum brutalen Realismus, nämlich einem Sachbuch von heute. Tazim Durgun ist ein Internetstar, der ist TikToker, seine Videos sind Kult. Der heimliche Star seiner Videos ist aber wahrscheinlich seine Mutter, die man immer nur hört. Ja. Und er erzählt, wie es als Kind kurdischer, jesidischer Einwanderer nach Deutschland ist, aufzuwachsen hier mit all den Hürden, die es gibt. Und eben als Jeside, als Minderheit in der Minderheit, sozusagen ein Royal Flush in der Integrationsherausforderung, muss man ja sagen. Mama, bitte lern Deutsch heißt das Buch. Und da erzählt Tazim ganz authentisch, wie es ist, als Einwandererkind aufzuwachsen, gegen rassistische Vorurteile, wie er trotz guter Noten nur eine Hauptschulempfehlung bekommt, wie seine Mutter vor allem immer wieder unter Vorurteilen leiden muss, wie der anderen, wir haben es erzählt, beim Herbstbazar ihren Bulgursalat ganz kritisch beäugt und dreimal nachfragt, was da wohl drin ist und wie ihm seine Umwelt, also Menschen in reicheren Viertel, gar nicht böse, sondern in aller Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit klar machen, du bist doch gar nicht von hier. Du kommst doch von da drüben. Du kommst doch aus dem armen Viertel. Du gehörst doch gar nicht dazu. Und wie dramatisch und auch kafkaesk Besuche bei der Ausländerbehörde sein können. Das ist ja kein neues Genre. Menschen mit Migrationserfahrung erzählen von ihren Erfahrungen in Deutschland. Aber das waren schon nochmal für mich neue und interessante und auch poetische, kraftvolle Aspekte in dem Buch von Tazim.
Ja, und erschütternde, besonders die Ausländerbehörde, du hast es gerade angesprochen, dann sind sie da, kriegen plötzlich einen Ablehnungsbescheid, obwohl sie in Deutschland geboren sind, sollen die Kinder, und zwar nur die Kinder, zurückreisen. Wobei zurück ja schon das falsche Wort ist. Sie waren ja nie in der Heimat ihrer Eltern. Und dann sind sie in dem Amt und es fehlen Kopien. Es sind alle Unterlagen da, es fehlen Kopien. Und nur deshalb sollen sie sofort zurückgeschickt werden. Den nächsten Termin gibt es erst dann, wenn das Ultimatum eigentlich abgelaufen ist. Also das ist wirklich furchtbar, wenn man das liest, dass das offenbar die Realität für viele ist, die dann ja auch mit der Sprache hadern. Und sehr stark fand ich auch dargestellt, was dieses Fehlen der Sprache mit seiner Mutter macht. Diese Situation, wo sie dann versucht, ein Gespräch zu führen, aber gar nicht begreift, worum es geht und dadurch die Situation eben immer noch ein bisschen verfahrener und manchmal noch ein bisschen schlimmer wird. Die Szene mit dem Bulgursalat beispielsweise, großartig. Eigentlich will sie nur sagen, der schmeckt sehr gut und versteht die Vorwürfe und die Skepsis gar nicht und wird immer unsicherer. Und ein bisschen kennt man das vielleicht, wenn man in einem anderen Land ist und selber die Sprache nicht kann, dass man manchmal Situationen überhaupt gar nicht einschätzen kann. Mhm. Das ist sehr toll erzählt und vor allem aber auch, was für eine wichtige Rolle doch Menschen wie Lehrer und Lehrerinnen spielen können, um über das Lebensschicksal eines Menschen zu entscheiden. Der Förderunterricht, in den er gesteckt wird, eine Katastrophe. Und hätte es dann nicht eben seine Mutter gegeben, die sich eingesetzt hat und später die anderen Lehrerinnen, die etwas in ihm gesehen haben, dann wäre aus ihm vermutlich kein TikTok-Star, kein Buchautor geworden, sondern ein Kind mit einer von vornherein gescheiterten Biografie.
Und jetzt ist er bei uns und wir wollen genau darüber mit ihm sprechen. Und ich bin schon sehr gespannt, ich habe etwas Puls, wie denn wohl also der Bulgursalat nach dem Rezept seiner Mutter ihm selbst schmeckt.
Toi, toi, toi.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Oh, es riecht wie zu Hause.
Ja.
Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hallo Tahsin.
Hallo, danke für die Einladung.
Mensch, und wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich. Schau mal hier.
Ich bin sehr, sehr erstaunt. Das habe ich noch nie irgendwo so präsentiert bekommen.
Also vom Look her, erinnert es dich an den Bulgursalat seiner Mutter? Ich habe mir alle Mühe gegeben.
Der Look ist hervorragend. Das ist dir sehr, sehr gelungen. Ich will dir überhaupt nicht zu nahe treten. Du hast es super gemacht. Aber es ist eigentlich verwendet man den feinkörnigen Bulgur.
Ah.
Aber ich probiere einmal.
Ja.
Mhm. Schmeckt super.
Ja, super. Ach, das war.
Und das ist ja ein besonderes Kompliment. In deinem Buch sagst du, eigentlich kannst du nicht sagen, wenn etwas lecker ist, wenn es aus der Familie kommt.
Ja, genau. Das ist ja Gott sei Dank nicht meine Schwester oder mein Bruder hier. Deswegen kann ich das sagen heute.
Und es ist eine Zutat, habe ich nicht bekommen, die fehlt. Kannst du das rausschmecken?
Ist da Granatapfelsirup
drin? Ja, gerade der gute, okay. 100%ige.
Tomatenmark, Paprikamark. Fehlt der Paprikamark?
Ja, das stimmt. Das Paprikamark. Paprikamark fehlt, genau.
Ja, tatsächlich. Aber weißt du was, es schmeckt nicht beschissen. es ist super. Sehr gut gelungen, danke dir.
Sehr schön. Ja, das war auch für mich in der Küche für mich Erweiterung, eine Horizonterweiterung.
Sehr lecker, wirklich.
Gibt's öfter bei uns jetzt.
Mhm. Haben die Kollegen was abbekommen?
Noch nicht, ich hatte nicht genug Teller, aber ist genug da. Ist genug da. Mhm.
Ist das auch immer noch eins deiner Lieblingsessen oder was wäre jetzt dein Lieblingsessen, was so ein typisches deutsches Essen wäre?
Also so ein Essen ist halt natürlich sehr nostalgisch, es ist Kindheit und es ist übrigens ein sehr ausgezeichneter Beilagensalat zum Grillen. Mhm. Auch, passt auch zur deutschen Grillsaison sehr gut, würde ich behaupten. Mein Lieblingsessen heute ist kein herkömmliches Gericht, aber ich liebe einfach im Sommer eine gute Wassermelone mit Schafskäse dazu und dann das selbstgebackene Brot meiner Mutter und dann, das ist kein herzhaftes Gericht, was man so verschnabuliert, wenn man einen Riesenhunger hat, aber es ist so, es ist meine Leibspeise irgendwie. Mhm. Wassermelone mit Käse, ja.
Gibt es denn aber so auch deutsche Gerichte, deutsche Küche, wo
sehr.
Du sagst, und wo?
Ich habe erst kürzlich für mich entdeckt, ich bin Fan von Rinderrouladen.
Aha.
Ich habe mir extra so einen scheiß überteuerten Breter gekauft, um darin Rinderrouladen auszuprobieren. Und finde ich sehr, sehr geil. Das bin ich ein Fan von. Oder jetzt auch gerade, ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Tagen 5-mal Spargel gegessen. Grün, gelb, weiß, was auch immer. Mag ich auch sehr gerne. Ist Spargel, würde ich behaupten, ist auch schon deutsch.
Ja, also auf der Allmann-Skala bist du da schon weit oben, sag ich mal. Wo spürst du noch so deine Allmann-Vibes mittlerweile?
Ich bin, würde ich behaupten, sehr geordnet, wenn man jetzt, also man sagt ja immer, die Deutschen sind pünktlich und strukturiert und organisiert. Das steckt auch in mir. Und dann doch auch sehr beim Essen. Ich bin ein Fan der deutschen Küche, sofern da kein Schweinefleisch bei ist, mache ich das mit, ja.
Und wo nicht? Wo spürst du noch die größten Störgefühle?
Die deutsche Mentalität zeichnet sich auch, glaube ich, ganz darin aus, dass sie das Deutsche irgendwie eine gewisse Tendenz dazu haben, fremde Probleme zu ihren eigenen zu machen. Beispielsweise, ich stehe an einer Rewe-Kasse und will 2 Petersilie kaufen und brauche dann irgendwie zu lang, um meine Payback-Karte rauszusuchen. Und dann steht hinter mir in der Schlange eine ältere Dame, die dann den Kopf schüttelt und macht. Und dann sich irgendwie über so Banalitäten aufzuregen und etwas zu problematisieren, was dich einfach nur stresst, so unnötig. Daran störe ich mich. Das fällt mir ganz oft bei deutschen Menschen auf, dass sie sich gerne zu kleinkariert gerne Dinge problematisieren und sich einfach nur aufregen. Das finde ich ein bisschen doof, ja.
Du bist da gechillter.
Mir ist grundsätzlich sehr, sehr viel egal, ja.
Aber du hast ja nun doch dieses Buch geschrieben, weil du gemerkt hast, es ist dir alles dann doch nicht so egal, du möchtest bestimmte Dinge aufschreiben. Mhm. Was war der Anlass damals, dass du gesagt hast, jetzt muss ich raus aus der Chillzone, jetzt muss ich dieses Buch, beziehungsweise ja auch die TikTok-Videos, die du machst?
Ja, ich habe ja Germanistik unter anderem studiert und ich hatte schon sehr, sehr früh, seitdem ich lesen und schreiben kann, immer eine große Freude am Schreiben. Ich habe vor der Aufzeichnung mit euch über meine ehemalige Deutschlehrerin gesprochen. Bei ihr war ich auch ganz, ganz früher in der sogenannten Schreibwerkstatt, wo Kinder waren, die einfach Bock haben zu schreiben. Und da habe ich schon früh irgendwie angefangen, mir irgendwelche Geschichten aufzuschreiben. Und das erste war irgendwie eine Geschichte über einen Jungen, der die Eltern verloren hat und dann auf einer Schule war, wo er Elemente bändigen konnte. Und ich habe mir eingeredet, das ist das Innovativste, was jemals ein Mensch geschrieben hat. Aber eigentlich war es einfach nur geklaut von Harry Potter und Avatar, der Herr der Elemente, zusammengemischt. Aber ich hatte einfach Bock darauf, sowas zu schreiben. Grundinteresse war, oder Talent würde ich sagen, war schon immer da. Und da habe ich ja irgendwann mit der Arbeit begonnen, die ich jetzt gerade mache, und war dann in einer sehr dankbaren Situation, dass Verlagshäuser auf mich zugekommen sind. Und dann dachte ich so, ja klar, das muss ich auf jeden Fall machen, habe das Angebot angenommen, habe aber auch sehr intensiv darüber nachgedacht, worüber möchte ich schreiben, wo besteht ein Mitteilungsbedürfnis, hatte dann die eine Idee und so ist dieses Buch entstanden. Ja.
Und welche Reaktion bekommst du darauf? Ich habe dich zufällig gesehen bei der Lit Cologne, eine endlose Signierschlange zum Beispiel, also Fernsehauftritte, Bundestag und bam, also da ist ja ein Feuerwerk an Reaktionen. Wie geht es dir in diesem Sturm sozusagen?
Ich bin natürlich sehr dankbar und will wertschätzend damit umgehen, aber muss wirklich betonen, dass es natürlich krass ist und es macht was mit mir, aber ich versuche auch gekonnt, das alles auszublenden, weil ich glaube, das tut mir gar nicht so gut, wenn man sich zu sehr auf all das besinnt, was dieser Trubel mit einem machen kann. Also ich will das beibehalten, dass ich Spaß an dieser Arbeit habe und will noch weitere Bücher schreiben und freue mich, wenn ich Menschen begegne, aber guck nicht auf diese Menschenmengen, weil das ist dann irgendwie doch angsteinflößend.
Aber wirst du auf der Straße so auch erkannt und so?
Kommt auch vor,
ja. Kommt auch vor, ja. So Selfies, also ist schon ein anderes Leben jetzt, oder?
Natürlich, ja. Das ist ein anderes Leben, aber das Schöne daran ist, dass diese Arbeit, die ich jetzt machen darf mit vielen anderen Menschen zusammen, total viele Menschen erreicht, die ich schon immer erreichen wollte, mit einer Botschaft, die ich schon immer mitteilen wollte. Und das ist ein Riesenprivileg, ich bin sehr dankbar.
Und wie hat deine Familie darauf reagiert? Denn es ist ja auch ein Familienbuch. Es geht sehr viel um deine Mutter, der du das Buch auch gewidmet hast. Auch deine Geschwister kommen vor, die werden manchmal liebevoll, manchmal weniger liebevoll mit ihren Schwächen auch dargestellt. Mhm. Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Ich habe ja schon lange vor dem Buch eigentlich öffentliche Arbeit gemacht, sei es ganz klein mit TikToks und Instagram Reels. Oder dann auch irgendwann ein eigenes Format oder im Fernsehen Auftritte gehabt. Und all diese Dinger, die waren meiner Mutter alles scheißegal. Die hat das alles nicht fassen können oder es war ihr nicht egal, aber sie hat keine Berührung dazu gehabt. Aber dieses Buch tatsächlich, das Interesse war dann auf einmal ganz, ganz groß seitens der Familie, auch von älteren Onkeln und Tanten und Mama, Papa. Weil das Buch als Medium strahlt eine ganz andere Relevanz aus für Menschen wie meine Mutter, weil es ja irgendwie ein Symbol für Bildung und ja etabliert sein darstellt. Und deswegen war meine Mutter da voller Interesse und ist sehr stolz natürlich. Und alle haben es gelesen, beziehungsweise meine Mutter vorgelesen bekommen. Und da ist auch gerade eine Übersetzung am Laufen in verschiedene Sprachen und ja.
Deine Mutter wird ja mit dir mitberühmt. Steigt ihr der Ruhm langsam jetzt zu Kopf?
Meiner Mutter viel mehr als mir, auf jeden Fall. Die war in der Türkei Urlaub machen und meine Mutter zeige ich ja nicht, aber da wurde sie an ihrer Stimme erkannt und da musste dann auch ein Foto gemacht werden und sie mochte das. Sie so, hä, so Leute haben ein Foto mit mir gemacht, können auch gerne mal häufiger vorkommen. Die findet das geil.
Ah, was? Die haben sie an der Stimme erkannt, das ist ja schräg, echt.
Ich werde auch tatsächlich öfter an meiner Stimme erkannt als das bloße Aussehen so.
Ja, ich auch. Du nicht?
Ja, krass.
Schon.
Ja, irgendwie Stimme ist dann zugänglicher anscheinend für viele Leute.
Und jetzt hast du auch diesen Ausspielweg Buch und jetzt hattest du vorher TikTok und Podcast und so. Mhm. Was ist denn der coolste, der schönste Ausspielweg?
Ich mag alles sehr gerne. Oh. Ich mache wirklich alles sehr gerne, aber ich muss natürlich, ich will nicht jetzt hier einen auf bescheiden machen und als würde ich alle Kinder schützen, die ich habe. Ich muss sagen, das Buch ist schon ein Herzensprojekt von mir und ich will weiterschreiben. Das ist schon von allem, was ich bisher gemacht habe, Ich gehe sehr vorsichtig mit Stolz um, aber darauf bin ich sehr, sehr stolz. Dieses Buch gefällt mir sehr gut.
In dem Buch geht es ja auch um deinen Bildungsweg. Du hast vorhin schon deine Lehrerin angesprochen. Du hattest eine Lehrerin, die dir mit der Schreibschule den Schreibworkshop sehr geholfen hat. Du hattest aber auch andere Lehrerinnen. Ganz besonders erschüttert hat mich die Beschreibung, wie du in den Förderunterricht gesteckt wurdest. Was da dann passierte, dass offenbar überhaupt gar kein Interesse daran war, euch zu fördern, euch die deutsche Sprache näher zu bringen. Du hattest am Ende auch eine Hauptschulempfehlung, trotz allem, was du jetzt machst. Wie konnte das geschehen? Wie erklärst du dir das?
Dass ich in der Schule war oder in der Grundschule ist ja auch schon ein Weilchen her. Ich glaube, seitdem hat sich auch schon einiges getan. Aber zu dem Zeitpunkt, ich hatte natürlich auch tolle Lehrkräfte in der Grundschule, die mich gefördert haben und etwas in mir gesehen haben und da in meinen Klassenkameraden und so weiter. Aber der Deutschförderunterricht zu meiner Zeit war etwas, was in meinem Falle oder auch im Falle von, wie er im Buch Hamza genannt wird, einfach nicht didaktisch wertvoll begründet war. Es war wie so eine zu schnelle Reaktion darauf, dass da zwei Kinder in einer mehrheitlich weißen deutschen Klasse sitzen. Die müssen ja noch woanders irgendwie unterrichtet werden. Und dann wurde dieser Deutschförderunterricht eingeleitet, welcher nicht das getan hat, was er verspricht. Es wurde nicht gefördert. Es wurde einfach wirklich monotoner Unterricht, das kann man nicht mal Unterricht nennen. Es wurden Arbeitsblätter abgearbeitet und Kinder haben da teilweise auch Angst gehabt hinzugehen, weil ich habe ja hinterher selbst Lehramt studiert, weil ich weiß, was dazugehört, Lehrer zu sein. Da wurde der Job auf jeden Fall nicht erfüllt.
Mhm. Ja. Was gehört denn dazu? Was macht aus deiner Sicht einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin aus?
Abgesehen davon, dass man irgendwie Lehrpläne einhalten muss, die vom Kultusministerium vereinbart wurden, ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass eine Lehrerperson nicht nur unterrichtet und lehrt. Ich finde, eine Lehrkraft muss auch erziehen können und inspirieren können. Ich finde, da gehört viel, viel mehr zu, als irgendwie zu lernen, was Johann Wolfgang von Goethe uns in Faust 2 mitteilen möchte. Wenn ich vielleicht doch irgendwann Lehrer werde, würde ich es mir zum primären Ziel machen, Kinder und Jugendliche zu inspirieren, zu motivieren und ihnen mitzugeben, dass leider Gottes, auch wenn das Schulsystem nicht das Beste hierzulande ist, aber dass die Schule nun mal der Türenöffner für so viel mehr sein kann und nicht nur für Berufe, sondern für ganz, ganz große Träume. Und das gehört dazu.
Von bei welchem Buch würdest du sagen, welches sollte in deinen Lehrplan reinkommen? Was sollte da auftauchen?
Ich habe vor kurzem das Buch 74 von Ronja Othmann gelesen, welches, glaube ich, auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war im letzten Jahr, leider nicht gewonnen hat. Aber halb so wild, das macht das Buch nicht schlechter. Es ist ganz, ganz gut, dieses Buch, weil es eine Gruppe abbildet in Deutschland, die auch sehr, sehr viel in Schulen vertreten ist. Es geht um die jesidische Glaubensgemeinschaft und viele wissen bis heute nicht, wer die Jesiden sind. Und es bestehen auch bis heute viele Vorurteile gegenüber Jesiden. Und das Buch hat es nahezu brutal, aber auch sehr emotional aufgedröselt, wer diese Menschen sind und was diese Menschen durchgemacht haben. Und ich finde so Geschichten, die mit so einer Schonungslosigkeit neue Menschengruppen abbilden und repräsentieren, sollten in Schulen auch platziert werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es viel Spaß bringen würde, solche Bücher auch zu lesen.
Du kommst ja auch aus einer jesidischen Familie und das spielt ja auch eine Rolle in deinem Buch. Was mir auch neu war, dass die Jesiden als Teufelsanbeter verfolgt werden, weil ihr im jesidischen Glauben eine andere Engelslehre habt als im Islam. Ja. Und das war für mich neu, dass so in dieser Intensität, da gibt es so eine Szene, die hat mich richtig erschrocken, und zwar in der Ausländerbehörde mit dem Wachmann. Mhm. Wir wollen das nicht spoilern.
Richtig.
Da taucht das auf. Und da dachte ich, oha, da gibt es auch Friktionen und Streitigkeiten und Gegnerschaften und Anfeindungen innerhalb von migrantischen Gruppen. Mhm. Erlebst du das als Jeside in Deutschland heute noch, 2025?
Also zum einen, ich bin damit aufgewachsen. Es war in meiner ganzen Kindheit und Jugend so. Und ich hatte erst letzte Woche noch ein Gespräch darüber, wo ich erfahren habe, dass eine Person immer noch denkt, Jesiden würden das Böse anbeten. Es ist so, natürlich auch in meiner Arbeit, ich mache viel Aufklärungsarbeit zum Thema Rassismus und ich will, dass Menschen offener werden und so weiter, für die migrantische Community auch. Aber die eine migrantische Community existiert nicht. Mhm. Selbst innerhalb dieser Community gibt es ja noch viele Unterschiedlichkeiten und viele Gruppierungen und viele Glaubenslehren und so weiter. Und das ist, so sorgt auch natürlich für Reibungen. Das heißt, auch innerhalb dieser Community müssen wir noch viel aufarbeiten. aber obwohl wir alle irgendwie von den gleichen Rassismusproblemen betroffen sind innerhalb dieser Community. Aber ja, dieses Problem existiert. Menschen halten Jesiden für Anbeter des Bösen und was natürlich Unsinn ist. Uns ist es nicht mal gestattet, diesen Namen auszusprechen, weil es eine Sünde ist. Aber ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich bin kein Theologe. Ich bin da kein Experte und kann jetzt nicht für die jesidische Glaubensgemeinschaft oder sonst...
Aber deine Erfahrungen sind ja...
Ja genau, meine Erfahrungen sind echt. Und ich kann mit valider Sicherheit sagen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Mhm. Dass ich so genannt wurde. Und ja.
Das Thema Rassismus ist ja auch ein starkes Thema in dem Buch. Vorurteile, die da sind, die auch immer noch stärker zunehmen. Es gibt ganz erschütternde Szenen, wie du mit deiner Mutter im Supermarkt einkaufen bist. Sie will Mehl kaufen und wird dann des Diebstahls beschuldigt. Szenen, mit denen wir als weiße Deutsche jetzt so relativ selten konfrontiert sind. Du sagst, einiges ist schon länger her, aber wie aktuell ist dieses Thema aus deiner Sicht?
Aktueller denn je. Bei Rassismus oder bei jeglicher Problematik, wo es um Diskriminierung geht oder wo Menschen leiden, darf und kann man nicht von Aktualität sprechen, weil solange Menschen existieren, verschiedene Menschen, wird es auch Menschen geben, die andere Menschen niedermachen. Das heißt, es ist immer aktuell. Politische Umwälzungen und Entwicklungen in Deutschland, aber auch in Europa und in den USA zeigen ja, dass Menschen bereitwilliger sind, Regierungen zu wählen, die Rassismus befeuern auch oder rassistische Strukturen. Und ja, da ist noch viel aufzuholen.
Was können denn da oder können da Bücher tatsächlich etwas leisten? Ich meine,
ich habe dieses Buch nicht geschrieben mit der Aufgabe, irgendwie Rassismus zu lindern oder weniger zu machen. Wenn es so ist, natürlich schön. Aber ich habe vor kurzem auf Instagram eine Nachricht erhalten, wo eine Lehrerin an einer Schule, an irgendeinem Gymnasium davon berichtet hat, dass sie eine wilde Diskussion im Lehrerzimmer hatte mit einer anderen Lehrerin. Es ging um migrantische Schüler an der Schule. Der Rassismusvorwurf war auch im Raum. Und dann hat die Lehrerin, die mir geschrieben hatte, war zu müde, um weiter zu argumentieren und hat ihr einfach mein Buch in die Hand gedrückt. Und eine Woche später haben sie sich wieder gesehen. Sie hatte das Buch gelesen. Die andere Lehrerin, die anscheinend rassistisch war oder da irgendein Vorfall war, und sie hat sich bedankt. Sie hat sich dafür bedankt, dass sie die Geschichte lesen durfte. Sie hat sich entschuldigt. Und wenn ich sowas höre, bin ich mehr als glücklich, weil anscheinend Bücher auf jeden Fall etwas verändern können und auslösen können und mehr Empathie herstellen können.
Bücher und Bildung als Gamechanger ja auch in deinem Leben. Also wir haben gehört, du warst sogar mal Romeo.
Wo habt ihr das her? Hat meine Lehrerin doch noch gesprochen.
Quellenschutz kennst du ja, ja, ne? Also Romeo und Julia.
Aus den Tiefen des Internets.
Drei ausverkaufte Vorstellungen. Es war die Lerche und nicht die Nachtigall. Oder hast du das noch drauf?
Ich weiß nichts mehr davon.
Wie war das?
Und drei ausverkaufte Vorstellungen, das war eine Turnhalle. Also das war
ja, ja, immerhin. Also Leute.
Das, wer hat hier geplaudert? Also, das Scheiß auf Quellenschutz.
Wie war das? Romeo in der Turnhalle.
Ja, ich habe damals Theater gespielt, aber ich wurde auch mehr oder weniger dazu gezwungen. Das war halt eine Prüfungsform für das. Wir haben gerade Romeo und Julia im Deutschunterricht gelesen. Ja, und dann habe ich da eine Rolle bekommen und dann war es zufällig eine Hauptrolle und dann habe ich es gemacht, ja.
Da war es also, ja, dicke Büchse machen, da war es zufällig eine Hauptrolle und so.
Ja, es war cool, ich habe viel früher Theater gespielt, ja.
Aber waren denn Klassiker wie Shakespeare oder Goethe, waren das auch Bücher, die für dich irgendwann wichtig waren, dass du gesagt hast?
Es waren mehr so obligatorische Schullektüre, ich habe sie natürlich, sowas wie Faust und hier Leiden des jungen Werther, bla bla bla, habe ich alles gelesen. Und ich bin ich hate das jetzt nicht, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie mich inspiriert haben. Ich finde, es ist allgemein diese kanonisierten Werke. Ich finde, das Ganze könnte nochmal aufgefrischt werden, was an der Schule gemacht wird. Es sind bestimmt sehr, sehr wichtige Werke, aber für mich, für meine Arbeit sind sie keine große Inspirationsquelle, nee.
Was ist denn, aber nochmal, was ist denn abgesehen von dem aktuellen Buch, was war in deiner Schulzeit so ein Buch, wo du gesagt hast, ja, das ist ein Schlüssel für mich, das ist so ein Buch, jetzt verstehe ich Bildung in Tüdelchen, so, ja?
Ich war ganz stolz, als ich in der Schule, ich bin in einem Haushalt ohne Bücher aufgewachsen, ich war ein absolutes Fernseh-Junkie-Kind, ich habe sehr, sehr viel Fernsehen geguckt und dann habe ich das allererste Buch in der Schule gelesen, jemals in meinem Leben, das war Harry Potter und der Stein der Weisen und was natürlich jeder gelesen hat, aber auch erstens war ich unglaublich stolz, dass ich ein Buch gelesen habe. Natürlich, die Gattung da ist Fantasy, aber was für Welten und Vorstellungskräfte Wörter entfachen können, hat mich sehr bewundert und da wusste ich, sowas will ich auch mal machen.
Und jetzt haben wir gehört, willst du auch einen Roman schreiben? Also nicht nur das Buch, was du vorgelegt hast, sondern tatsächlich in die
Romanschriftstellerei
rein. Weißt du auch schon,
worum es... Wo rede ich denn so viel? Also, woher weiß man das alles? Ja, okay.
Weißt du schon, in welche Richtung das gehen soll? Sind das schon konkrete Pläne?
Ja, also was ganz Konkretes steht noch nicht. Es ist noch kein Vertrag oder sowas unterschrieben. Aber du hast gerade Mama, bitte lern Deutsch sehr schön als eine Familiengeschichte etikettiert. Und ich denke mal, dass mein Roman auch in die Richtung geht. Es steht noch nichts Konkretes. Aber ich bin der festen Überzeugung, all jene, die Spaß hatten an meinem ersten Buch, werden auch mit dem zweiten sehr zufrieden sein.
Denk dran, auf Seite 3 ein Rezept einzubauen, dann laden wir dich wieder ein.
Ja, perfekt.
Sonst Lehrer ist also so ein bisschen auf Hold, ja?
Ich habe gerade gar keine Zeit. aber ich will es nicht ausschließen. Nee.
Und nächstes Mal gibt es dann wieder was zu essen. Bulgursalat dann mit Paprikamark.
Mit Paprikamark, genau.
Mit Kissia Bulgur,
bitte. Heute ist er auch gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.
Also alle Achtung, ne? Nicht einmal das Essen seiner eigenen Familie lobt er so sehr wie deinen Bulgursalat.
Genau, und das wie ist zu Hause, hat er gesagt, wirklich wie zu Hause, unglaublich. Ja.
Das, und das nehmen wir mal als Kompliment,
wie zu Hause. Das nehmen wir mal als Kompliment. Und es hat einige Zeit immer noch gedauert, wir mussten die Aufnahme kurz unterbrechen, weil hier doch etliche Autogramm- und Fotowünsche aus der Regie noch zu erfüllen waren.
Kanntest du ihn vorher eigentlich von TikTok?
Von TikTok? Vom Scrollen, so ist er mir schon mal begegnet tatsächlich. Mhm. Kannst du ihn?
Nein. Ah. Ich bin auf TikTok ja noch nicht so sehr unterwegs, aber vielleicht fange ich damit mal an. Aber faszinierend, dass dann auch dieser Wechsel gelingt und dass mittlerweile das Buch doch offenbar immer noch etwas ist, was trotz TikTok, trotz anderer sozialen Medien erstrebenswert ist.
Und das ist doch spannend, ne? Dass man sagt, TikTok-Star, super Fame und so, aber das Bleibende, das für Anerkennung auch sorgt und für Respekt und für auch Angekommensein und für Integration, das Buch ist ein Marker. Irre.
Tassim Dorgun, Mama, bitte lern Deutsch, heißt dieses Buch. Es ist bei Knauer erschienen, hat 208 Seiten und kostet 18 Euro. So, jetzt hatten wir schon so viele Bücher und eigentlich alles Empfehlungen, aber wir haben noch ein paar mehr.
Der Buchladen.
Patricia hat an unseren Eat, Read, Sleep Buchladen geschrieben, nämlich sie schreibt, im Juli wird sie eine Fernwanderung beginnen. Für 6 Wochen ist sie dann in den Bergen unterwegs und sie isst, was die Almhütten anbieten und klassische Trekkingnahrung. Und sie schläft unter den Sternen. Doch die Frage, was nehme ich zum Lesen mit? Am Ende eines langen Wandertages werde ich sicher keinen Shakespeare oder Goethe mehr lesen, aber dennoch suche ich ein Buch, das mich berühren kann, mich inspiriert und was ich dann unter den Sternen mitten in den Bergen lesen werde. Da ich 6 Wochen unterwegs bin, sollte schon ein paar Seiten haben, aber keine große Buchreihe. Mir ist es im Moment auch eher nach Erzählungen, also keine klassischen Krimi oder Thriller. Es sollte digital erhältlich sein, damit ich es auch tragen kann. Ja, ganz wichtige Frage. Beim Gepäck natürlich, in den Alpen beim Wandern. Klassische Liebesgeschichten konnten mich bisher kaum überzeugen. Jan Ehlert, Buchhändler im Eat, Read, Sleep Buchladen, übernehmen Sie.
Ja, ich hätte für dich, Patricia, 592 Seiten. Das reicht vielleicht für ein paar Tage Wanderung. Und auch etwas, was zumindest vom Titel her zu deinem Blick in die Sterne passt. Am Himmel die Flüsse von Elif Shafak würde ich dir gerne mit auf die Reise geben. Deutsch von Michaela Grabinger bei Hansa erschienen. Das ist die Weltgeschichte erzählt aus der Sicht eines Wassertropfens. Der ist nämlich schon ganz zu Beginn dabei, als der assyrische Herrscher Assurbanipal seine riesige Bibliothek aufbaut, in der auch das Gilgamesch-Epos aufbewahrt wird. Und dieses Gilgamesch-Epos wird dann zu so einem verbindenden Element, denn es galt lange Zeit als verschollen, wird dann aber wiederentdeckt von George Smith, der im Museum stand, im britischen Museum, vor diesen Keiltafeln die Schrift entziffern konnte und dann angestellt wurde. Und diese Lebensgeschichte von George Smith, der im Buch Arthur heißt, ansonsten aber gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, die erzählt Elif Shafak sehr, sehr bewegend, so eine Art David Copperfield-Kindheit. Er kommt aus armen Verhältnissen, lernt dann den Museumsdirektor kennen am Hafen und geht dann nur zufällig ins Museum und steht dann vor diesen Tafeln. Jede Mittagspause rennt er von seinem Job los, um wenigstens 20 Minuten davor zu stehen und kann sie dann entziffern und entdeckt dann plötzlich auf diesen Tafeln, da steht ja die Geschichte der Sintflut, so wie sie in der Bibel auch ist, obwohl doch das Gilgamesch-Epos viel, viel älter ist.
Und so wird er dann ein Forscher, reist nach Ninive in die Gegend, wo mittlerweile ein großer Staudamm gebaut wurde und die alten, antiken Grabungsstätten überflutet. Und dort in Ninive, da sitzt dann eine andere Protagonistin. Narin heißt sie, ein kleines jesidisches Mädchen, denn wie bei Tassim Durgun geht es hier auch sehr um die Geschichte der Jesiden. Also wer da mehr erfahren will, dem sei das auch ans Herz gelegt. Die getauft werden soll und dabei mitten hineingerät in den Völkermord des Islamischen Staats im Nordirak. Und ihre Geschichte ist eine unglaublich traurige, erschütternde. Und eine dritte Geschichte, Sulaika, eine Hydrologin aus der Jetztzeit, die das Wasser erforscht, die an ein Gedächtnis des Wassers glaubt. Und wie diese drei Geschichten sich dann zusammenfügen, wie so ein Wasserstoffmolekül aus drei Teilen, das ist wunderbar gestaltet von Elif Shafak, mit ganz viel Einsicht in Zeit, in Geschichte, aber auch in das, was eigentlich unser Leben mit der Natur ausmacht. 592 Seiten, die du sicherlich so verschlingen wirst, dass es für 6 Wochen nicht ausreicht. Aber Daniel hat zum Glück noch einen zweiten Tipp.
Ja, ich biete 1024 Seiten. Und zwar ein Klassiker, den wir auch schon mal vorgestellt haben. Donnertat, der Distelfink. Ein nicht zu dünnes Buch, das mich wirklich hingerissen hat. Und ich sehe dich da. Unter dem Sternenhimmel der Alpen dieses Buch lesen. Es geht um Theo, der ist 13, der geht mit seiner Mutter ins Museum, ins New Yorker Metropolitan Museum, dann dort ein Terroranschlag. Seine Mutter stirbt und er nimmt dann auf Drängen eines anderen sterbenden Mannes, dessen Nichte Pippo ihm vorher aufgefallen war, die haben so ein bisschen Augenkontakt gehabt, er nimmt ein kleines Gemälde aus dem Museum mit, den Distelfink des niederländischen Malers Karel Fabricius, und zwar in einer Plastiktüte. Und er nimmt es mit und dann geht es los. Eine Lebensgeschichte mit diesem Gemälde. Es ist wirklich einer meiner All-Time-Favorites. Es ist ein bisschen Krimi, es ist vor allen Dingen auch Entwicklungsroman. Es ist einfach hinreißend geschrieben und es geht auch um philosophische Ideen. Es geht um Freiheit, um diese ganz große Frage der Freiheit. Also der Distelfink von Donnertat, 1024 Seiten als Taschenbuch erschienen, 15 Euro bei Goldmann und auch digital erhältlich.
Also da ist hoffentlich einiges dabei. Ansonsten haben wir ja noch mehrere Tipps hier in dieser Folge gegeben. Das heißt, dein Wandergepäck wird hoffentlich gut gefüllt sein. Wir sind gespannt, für was du dich entschieden hast. Und schreib uns doch gerne, wie das dann da oben unter dem Sternenhimmel gewesen ist.
Und hier kommt noch ein Buch.
Die All-Time Favorites.
Wir haben eine Mail bekommen von Stefanie. Da ihr immer nach Herzensbüchern fragt, es ist noch nicht lange her, da habe ich mich an das erste Werk von Sartre gewagt, Der Ekel. Grundsätzlich, schreibt sie, prägt die Lektüre von Klassikern meine Leselaufbahn, bin aber eher breitbandig unterwegs, offen für viele Genres, aber irgendwie war da noch eine Lücke. Und das Buch, schreibt sie, war für mich der literarische Hammer. Kennt ihr das, wenn man sich bremsen muss zu lesen? So verdichtet, so viel Inhalt, so kurz gesagt. Ich war wie gefesselt zum Teil. Und weil das Buch recht schmal ist, also steht hier in Anführungszeichen, habe ich es in kleinen Appetithäppchen verzehrt, weil ich eigentlich nicht wollte, dass die letzte Seite naht. Selten war ich so emotional gepackt von einem Buch. Es hat was gemacht mit mir, würde man wohl heute sagen. So viel Konfetti, so viel Rauschhaftes von Stefanie, Der Ekel.
Ja, und jetzt wirst du natürlich auch gern, Stefanie, was es mit dir gemacht hat. Vielleicht magst du uns das ja noch schreiben. Ich erinnere mich, ich habe Der Ekel damals im Studium gelesen und mir ging es ähnlich, vielleicht mit ein klein bisschen weniger Begeisterung, aber mit großem Interesse vor allem, denn es hat damals meinen Blick auf die Welt, auf meine Verortung in der Welt schon ein kleines bisschen verändert. Wie da der Protagonist Antoine Roquentin das beschreibt, das Gefühl, das kannte ich sehr gut, wie er neidisch auf all die Mitmenschen schaut, die ohne Zweifel, ohne Sinnfrage durch das Leben zu gehen scheinen, genau zu wissen, was sie tun wollen, Spaß haben mit dem, was sie machen, einfach im Augenblick leben. Und er kann das nicht. Und er fragt sich, woran liegt das eigentlich? Liegt es vielleicht an mir selbst, dass ich das nicht hinkriege? Und wenn Sartre bzw. Roquentin, das ist nämlich in der Form eines Tagebuchs geschrieben, dann über die Menschen schreibt, die neben ihm im Wirtshaus sitzen, und das tut er, indem er sie unvollendete Sätze sagen lässt, unzusammenhängende Gedanken in den Raum wirft, dann musste ich an so viele Bahnfahrten denken, wo plötzlich das Viererabteil neben mir im Ruheabteil besetzt wird und Menschen anfangen, lautstark über ihr Wochenende zu reden und ihre Umwelt komplett ausblenden können. Also das ist auch, finde ich, sehr, sehr aktuell. Da gibt es dann Sätze wie, die Leute, die in Gesellschaft leben, haben gelernt, sich so in den Spiegeln zu sehen, wie sie ihren Freunden erscheinen. Also ganz ohne Zweifel. Und Roquentin kann das eben nicht. Er vertieft sich lieber in der Vergangenheit. Er schreibt eine Biografie über den fiktiven Marquis de Rollebon, Ein Menschen, der ein ereignisreiches Leben geführt hat, als Diplomat, als Verschwörer, als Geliebter. Man hätte sich kein schöneres Leben erträumen können als das seine, schreibt Roquentin, fragt aber auch, hat er es gelebt? Da schließt sich ein bisschen der Bogen auch zu dem, was du über Trauerredner erzählt hast. Ein Leben ist ja am Ende das, was man sich davon erzählt. Und das klingt dann immer so zwangsläufig. Dann geschah das, dann geschah das. In Wirklichkeit ist es das aber oft gar nicht. Und Roquentin verzweifelt daran, er wartet auf diese Momente, wo klar ist, gleich wird was passieren. Ich gehe jetzt in diese Gasse und da hinten erwartet mich dann das große Erlebnis. Und das geschieht nicht. Und nur so kann er aber leben und so verzweifelt er, weil er den Sinn, die Existenz, die Berechtigung für seine Existenz einfach nicht findet. Also mich hat das Buch damals, ihr merkt es, nachhaltig beeindruckt wegen seiner philosophischen Gedanken, weniger wegen der Geschichte, sondern wegen all der Gedankenanstöße, die man darin finden kann.
Ja, es ist ein philosophisches Buch und wenn ich Stefanis Mail gelesen habe und danach das Buch lese, dann wäre ich, glaube ich, etwas irritiert gewesen, weil es von packend die Rede ist und von einem rauschhaften Leserlebnis, das ich tatsächlich für mich so nicht finden konnte. Also ich habe es als philosophisches Buch gelesen, ja, aber ich fand es auch stellenweise ein bisschen langweilig und eben nicht packend und nicht so zupackend. Die Geschichte steht nicht im Vordergrund, sondern die Weltsicht des Protagonisten, so habe ich es jedenfalls für mich verstanden. Und es ist halt so komplett nicht meine Weltsicht. Und ich möchte ihn in seinem, ja, in seiner Negativität, in seinem Ekel immer meine überschäumende Daseinsfreude zurufen auf jeder Seite. Und das hat mich dann am Ende zu viel Kraft gekostet.
Mhm. Ja, es ist eben für Menschen, die wahrscheinlich ähnlich wie Roquentin mit diesen Zweifeln leben. Ja. Der Existenzialismus, es gilt ja als eines der Hauptwerke des Existenzialismus, setzt ja den Gedanken voraus, dass es eigentlich keinen Sinn gibt, beziehungsweise keinen vorgegebenen. Jeder, jede muss seinen, ihren eigenen Sinn im Leben erst einmal finden und das kann eben überfordern. Und da gibt es Gegenfiguren, ganz tolle Nebenfiguren, aber den Autodidakten, der beschlossen hat, mein Sinn ist, ich lese die ganze Bibliothek von A bis Z durch. Egal, ob es da um Steine oder Tiere oder um Krimis geht, bis L ist er schon gekommen. Oder um Annie, die Lebensgefährtin, die jeden Moment so perfekt machen will, auch genau weiß, was Roquentin dann tun muss, damit er perfekt ist. Genau weiß, was er sagen, tun, machen soll. Nur weil er es nicht weiß, sagt und tut und macht er es nicht und muss dann scheitern. Diese Suche nach dem perfekten Moment, die finde ich hat auch etwas sehr Aktuelles. Also für alle, die gerne sich philosophisch mit Büchern auseinandersetzen, die, ich glaube, Stefanie, ist eine gute Idee, ist auch gerne in Häppchen lesen, weil man dann doch erstmal diese Gedanken sacken lassen, in sich bewegen muss. Für die ist der Ekel von Jean-Paul Sartre auf jeden Fall eine Empfehlung.
Gibt es in mehreren Versionen. Ich habe hier eine Version aus dem Rowohlt Verlag, Deutsch von Uli Aumüller als Taschenbuch für 15 Euro. Und das Buch hat mit Anhang ungefähr 350 Seiten.
Und Sartre ist ja, du hast es gesagt, fast Nobelpreisträger. 1964 sollte er den Preis kriegen und hat ihn dann abgelehnt. Denn auch so ein Preis soll doch bitte nicht den Sinn im Leben geben. Das will er immer noch selber entscheiden, was denn der Sinn ist. Es heißt aber, dass er heimlich danach dann doch darum gebeten haben soll, dass man ihm zumindest das Preisgeld doch überweist. Das hätte er schon ganz gern gehabt, hat er dann aber nicht bekommen.
Er hat es aber abgestritten und angeblich waren das so seine maoistischen Klüngel, die dann irgendwie in Stockholm mal nachgefragt haben. Also man weiß es nicht ganz genau. Ja, das war wieder wirklich die ganze Bandbreite. Existenzialistische Literatur, eine Graphic Novel, Wolf Haas und was weiß ich, also und Tarsim.
Ja, wie können wir das noch toppen? Wie können wir das noch toppen? Mit einem weiteren Höhepunkt, mit wunderschönen Fragen.
Das Quiz.
Willst du anfangen? Ich habe heute ganz einfache Fragen für dich mitgebracht.
Das sagst du immer und dann werden es plötzlich irgendwelche Details aus Büchern, die ich nicht gelesen habe. Gucken wir mal. Viele Grüße an dieser Stelle von Stefan Paul, der war ja mal bei uns zu Gast und ich habe ihm, so wie du, Tassim, den Bulgurreis seiner Mutter vorsetzt, habe ich damals Stefan ein Gericht aus seinem eigenen Buch vorgesetzt.
Mit ähnlich großem Erfolg.
Ja, und so blieben wir in Kontakt und er schrieb mir neulich eine Mail von einem Treffen mit einem Autor und da gab es eine ganz erstaunliche Begebenheit, nämlich dieser Bestseller-Autor liest in seiner Freizeit zur Entspannung am liebsten Kochbücher. Also eigentlich die perfekte Frage für unser Eat, Read, Sleep Podcast. Welcher Bestseller-Autor liest zur Entspannung am liebsten Kochbücher?
Toll, tolle Frage.
Genau. Ist das Jonathan? Ist das Jonathan? Du kannst jetzt irgendeinen sagen, wo ich es nicht nachgeprüft habe und die Wahrscheinlichkeit wäre dann groß. Ist es Jonathan Franzen? Ist es John Irving? Oder ist es Stephen King?
Und er hat ihn neulich getroffen.
Na neulich, er hat ihn in seinem Leben mal getroffen.
Aha, wer könnte dann Kochbücher zur Entspannung lesen? Stephen King, glaube ich, nicht. Irgendwie, den sehe ich irgendwie nicht mit dem Kochbuch in der Hand. Also hat er ihn hier in Deutschland getroffen?
Ja, im Hotel Vier Jahreszeiten.
Ach was. Und da war neulich da, wiederum war da mal Stephen King, der war ja neulich mal da. Jonathan Franzen war ja auch mal da, aber der war doch zuletzt zugeschaltet in Hamburg. Na, ich sag mal Stephen King. Allein aus logistischen Gründen, weil es könnten alle drei sein. Ich sage Stephen King.
Es könnten alle drei sein. Es war in diesem Fall John Irving. Ah, den okay. hat er zum Interview getroffen. Ich hatte ja im Newsletter damals erzählt, ich würde so gern John Irving einmal in meinem Leben treffen. Und da schrieb er, ich habe ihn getroffen und erzählte von diesem wirklich, wirklich witzigen Treffen, wo sie fast gar nicht über Bücher, sondern hauptsächlich über Essen geredet haben. So ein kleiner Kniff, weil John Irving immer unleidlich werden soll, wenn man merkt, man kennt sich in den Büchern gar nicht so aus. Also dachte Stefan Paul, dann rede ich mit ihm doch über Essen. Und es hat wunderbar funktioniert und so hat er auch dieses Geheimnis von John Irving erfahren, dass er wirklich zur Entspannung am liebsten sich in Kochbücher vertieft.
100 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, also ja, interessant.
Der Puls geht schon runter.
Ich habe zwei Bücher in einem Satz mitgebracht, also zweimal ein Buch in einem Satz. Postkartenprotest kostet Ehepaar das Leben.
Postkartenprotest
kostet eher etwas Paar das Leben.
Hans Faller da.
Ja, das stimmt.
Und zwar, es sind die Quangels und das Buch ist Jeder stirbt für sich allein.
Jeder stirbt sich. So ganz einfache Frage habe ich doch gesagt. Ist ein Granatenbuch, oder?
Ist ein Granatenbuch, ist ganz, auf ganz jeden toll. Fall. Das Ehepaar Quangel, was auf eine ganz passive Art Widerstand gegen Adolf Hitler leistet, indem es einfach Postkarten schreibt und an verschiedenen Orten liegen lässt und dafür dann denunziert und verhaftet und ermordet wird.
Und keine Postkarte hat das Ziel erreicht. Das ist ja irgendwie auch eine traurige Pointe dieser Geschichte. Ein ganz spannendes Buch in den letzten Lebenswochen Falladas aufgeschrieben, auch wieder rauschhaft in einem fieberhaften Rausch. Es ist nicht sehr dünn, es hat auch etliche 100 Seiten, aber es liest sich so, wie er es geschrieben hat. Ganz tolle Literatur.
Also passt auch sehr gut zu der Graphic Novel, die du mitgebracht hast. Ich habe einen ersten Satz, das hatten wir lange nicht mehr. Den ersten Satz von einem Roman. Welches Buch beginnt mit folgenden Worten? Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee.
Oh.
Eine schöne Mischung.
Ein Blut und Kaffee. Und welche Multiple-Choice-Möglichkeiten eröffnest du mir?
Soll ich dir den zweiten Satz sagen oder lieber gleich zum Multiple-Choice?
Ach, mach doch mal den zweiten Satz, ja.
Die Kaffeemaschine steht drüben auf dem Tisch und das Blut ist in meinen Schuhen.
Aha, so, interessant.
Ich gebe dir ein Multiple Choice. Ist das Chick von Wolfgang Herrndorf? Mhm. Ist das David Copperfield von Charles Dickens? Mhm. Oder ist das Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren?
Oh, das sind ja drei ganz fiese, weil auf eine Art könnte es ja alles sein. Also noch einmal bitte den ersten Satz.
Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee.
Ja. Und dann der zweite war?
Der zweite macht es vielleicht ein bisschen einfacher.
Mit der Kaffeemaschine.
Die Kaffeemaschine steht drüben auf dem Tisch und das Blut ist in meinen Schuhen.
Okay, und es ist nicht David Copperfield und das war das Pippi Langstrumpf, ist auch nicht. Es ist Chick.
Es ist Chick von Wolfgang Herrndorf.
Ja, jawohl. Wunderbar, toll.
Ein, finde ich, ganz, ganz starker Satz. Man hat sofort eine Atmosphäre vor Augen, man hat sofort diese vielen Fragezeichen. Wie kommt das Blut in die Schuhe? Warum riecht es nach Kaffee? Und gleichzeitig auch so ein wohliges Gefühl, es riecht nach Kaffee. Ach.
Und da vergisst man fast das Blut im Schuh. Logenabonnent stalkt Sopranistin und macht Theater zum Tatort.
Logenabonnement stalkt Sopranistin. Oh je, es gibt von Emile Zola ein Buch, wo sich jemand in die Sängerin Nana verliebt. Aber er bringt sie nicht, also bringt er sie um? Ich glaube nicht.
Das ist ja nicht gesagt.
Ach so, ja, er macht die Bühne zum Tatort.
Macht das Theater zum Tatort.
Also Nana könnte ich mir vorstellen, dass das da passiert. Aber du hast ja bestimmt sonst auch ein Multiple-Choice.
Ich habe gedacht, das ist so leicht, dass es sich kein Multiple-Choice
Okay, dann denke ich nochmal drüber nach. Denn okay. Ich entnehme dem, dass es nicht Nana ist.
Es ist nicht Nana.
Logenabonnement.
Da sitzt immer einer in der Loge und stalkt eine Sängerin. Wo wird denn gesungen?
In der Scala, in der Oper, in der...
In der Oper, ja.
Ja. das Phantom der Oper?
Ja, das ist richtig.
Okay.
Das Phantom der Oper. Vielleicht muss ich tatsächlich grundsätzlich Multiple Choice vorbereiten. Und ich bin nicht so gut im spontanen Multiple Choice vorbereiten. Ich erinnere noch an diese
Mac Money sagt.
Ja, der Roman von Gaston Leroux, das war ja lange bevor es ein Musical, ein Film war, war es ja ein Roman, ein Fortsetzungsroman. Ist gerade wieder neu erschienen, neu übersetzt in einer Übersetzung von Rainer Moritz und in einer ganz schönen Ausgabe aus dem Reclam Verlag. Das Phantom der Oper liest sich auch heute. Es ist ja ein Schauerroman mit witzigen Elementen. Und es macht auch heute noch großen Spaß, große Freude, dieses Buch zu lesen. Das waren eine Menge Bücher. Heute sogar noch im Quiz Buchtipps versteckt. Toll.
Ja, wenn damit nicht 6 Wochen im Flug vergehen werden, liebe Patricia, hoffen wir doch mal.
Unter dem Sternenhimmel der Alpen. Aber auch in der nächsten Folge brauchen wir Lesestoff.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
So, die Bestseller-Box.
Ja, wir beide sehen uns dann ja wieder in gar nicht so langer Zeit, um ein neues Buch zu lesen. Und Mara Wulf ist wieder drin.
Ja! Yeah.
Unsere erste gemeinsame Folge, erinnerst du dich? Die Wetterhexe, der Wetterhexer. Das war ein schönes Buch. So, aber mal schauen, was ist geworden. Jane Campbell, Kleine Kratzer aus dem Kiona Verlag.
Aus dem Kiona Verlag. Das ist von der Liste der unabhängigen Buchverlage.
Richtig. Das ist diese schon etwas ältere Debütantin, die, glaube ich, über 70 ist und ihr erstes Buch geschrieben hat. Wollte ich immer schon lesen, habe ich noch nicht gelesen.
Siehste, beste Gelegenheit, Bestseller-Challenge von Eat, Read, Sleep.
Und es steht übrigens auch, zumindest verrät das der Aufkleber hier auf diesem kleinen Foto. Wir haben ja immer Fotos mit in der Box. Auch ein Spiegel-Bestseller.
Wenn ihr mitlesen möchtet, dann schreibt uns doch, wie ihr das Buch findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Genau, vielleicht kennt ihr es ja auch schon, denn es ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Erzählt uns doch von euren Leseerfahrungen. Wir sind sehr gespannt. Und auch wenn ihr Herzensbücher habt, so wie Stefanie, das können Klassiker sein, das kann aber auch was ganz Modernes sein, auch ein ganz anderes Genre, schreibt uns auch das sehr gerne. Und dann freuen wir uns darauf, auch wenn unsere Liste mit diesen Herzensbüchern länger und länger und länger wird.
Ja, Mensch, noch ein bisschen Bulgursalat übrig.
Ja. So erfrischend, gut, dass wir nicht auf dem Schulbar sind und in den Schulbasar stehen unter den skeptischen Blicken hier, aber...
Von Mareikes Mutter, genau. Das ist aber wirklich ganz leicht zu machen.
Wirklich sehr gut. Kannst du zu unserem nächsten Eat, Read, Sleep Grillfest auch machen?
Zu unserem nächsten Eat, Read, Sleep, wir haben noch nicht mehr eins gemacht.
Dann wird es aber Zeit. Ich bringe Lammhaxe mit.
Lecker.
Eat, Read, Sleep.
Und an dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, der auch etwas mit Essen zu tun hat. Denn habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Gurke eigentlich im Burger steckt, obwohl so viele sie rauspulen? Wenn ihr euch diese Frage auch schon gestellt habt, dann haben wir jetzt genau den richtigen Podcast für euch.
Ich habe tatsächlich mal in einem Fastfood-Laden gearbeitet und das war der häufigste Zusatzwunsch, Cheeseburger ohne Gurke.
Ja, weil der dann nämlich, das hat mir jemand mal verraten, dann muss er ja frisch zubereitet werden, weil man nicht den fertigen mit Gurke nehmen kann.
Genau, und Gurke ist die verzichtbarste Zutat eines solchen Burgers.
Man könnte ja auch mal sagen, ohne Fleisch bitte.
Das gab es tatsächlich, habe ich auch tatsächlich damals erlebt. Anke van de Weijer nimmt euch in Fast Food Long Story mit in die Geschichte eurer Lieblingssnacks und der Leute, die sie so richtig groß gemacht haben. Zum Beispiel Walter Rettenwender, der McDonald's nach Deutschland gebracht hat und dabei fast an der Gurke gescheitert wäre.
Die nehmen alle die Gurke raus. Kann ich nicht da erst die Gurken nehmen. Sagt er, you know, Walter, hat er gesagt, if they take it out, you put it back in. Da wird nicht diskutiert. Das ist der Hamburger und fertig.
Mehr über den Hamburger, die Instant-Ramen, Tiefkühlpizza und auch den Döner hört ihr dann in 7 Folgen bei Fast Food Long Story in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Und den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Guten Appetit.